wenn du etwas verändern möchtest in deinem Körper. Wenn du sagst, ich will nicht nur theoretisch irgendetwas über die Darm-Gehirn-Achse hören, ich möchte selbst was unternehmen. Wenn du sagst, ich bin jetzt genug von Arzt zu Arzt gerannt, diese Ansätze reichen mir aber einfach nicht mehr aus. Ich will und ich muss die Darm-Gehirn-Achse selbst in den Griff bekommen. Wenn du dein lymphatisches System nicht nur als Phantom in deinem Körper verstehen willst und es lieber selber regenerieren möchtest, aber jemanden brauchst, der dich Schritt für Schritt, also Organ für Organ, durch deinen Körper in eben genau diese Regeneration führt, dann bist du bei mir genau richtig. Hier im zweiten Teil, die fantastischen 7 auf dem Pott mit Katharina. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Auf dem Pott mit Katharina. Heute geht es um die fantastischen 7. Die fantastischen 7, die deine Regeneration einleiten. Also, das geht genau darum, was habe ich all die Jahre praktisch erforscht? Auf was bin ich gestoßen? In welchen Ländern war ich? Welche Medizin vereinen bestimmte Sachen? Was passiert, wenn Menschen in Heilung gehen? Die verbinden ganz viele Sachen. Also es sind bestimmt, keine Ahnung, zwischen 150 und 200 Sachen, die die alle machen. Aber welches sind die, die absolut notwendig sind? Was sind die, wo Leute wirklich von heftigen Erkrankungen in die Heilung gehen? Also, um der fantastischen Komplexität der Darm-Gehirn-Achse eben gerecht zu werden, benötigen wir ja diese Universalgelehrten oder Universalforscher, die sich nicht nur in der Darm- oder in der Hirnforschung tummeln. Aber die haben wir nicht. Also müssen wir uns selber auf den Weg begeben. Und da kommen wir immer wieder auf 7 Sachen, die wir umsetzen müssen und die wir mit Haltung umsetzen müssen, um auch eine wirklich spontane Heilung einleiten zu können, die weder zufällig ist, noch wirklich spontan, weil Leute haben immer aktiv etwas unternommen, um in diese Regeneration zu gehen. Und was haben die übernommen? Was haben die unternommen überall auf dieser Welt? Die konventionelle Medizin, die gibt ja auch mittlerweile zu, dass wir praktisch verbinden müssen und dass da auch das Verbinden von Fachrichtungen ja eine gute Sache wäre. Ja, aber irgendwas verbinden tut sie dann schlussendlich ja nicht. Also wir haben natürlich einen großen Fortschritt in der Wahrnehmung gemacht in den letzten Jahren. Also dass man wirklich tatsächlich sagt, dass der eine Forscher den Zusammenhang der jeweils anderen Forschungsrichtung anerkennt. Aber da resultiert ja für dich als Betroffener eben keine anwendbare Behandlungsmethode oder Therapie. Also dass der Darm jetzt praktisch ein unterschätztes Immunsystem ist. Ja, das haben wir nun alle schon gehört und ja, und was nun? Das war jetzt auch so Trend in den letzten Jahren. Ja, aber was machen wir denn jetzt damit? Also so wirklich gute Ergebnisse hat es nicht erzielt. Also und immer noch wird praktisch Menschen mit Entzündungen zum Beispiel im Darm erzählt, das habe mit Ernährung nichts zu tun. Und immer wieder wird Menschen mit Autoimmunerkrankungen die Horrorgeschichte erzählt, dass der Körper sich gegen sich selbst wendet. Eine unfassbare Dramageschichte folgt der anderen. Also, und Angst machen ist eben wirklich, muss man sagen, eine gute Strategie. Also, dass Patienten schnell Medikamente nehmen und nicht hinterfragen. Was ich in meinen Konsultationen täglich an Fehldiagnosen aufdecke, die ganz offensichtlich falsch gestellt wurden, weil das eigentliche Krankheitsbild wahrscheinlich zu banal wäre und keine Gabe von Medikamenten rechtfertigen würde. Das ist echt unglaublich. Also in der Berufsordnung der Ärzte, Paragraph 7, ist verankert, dass der Wille des Patienten zu respektieren ist. Also jeder Patient sollte gleich behandelt werden, egal welche Meinung er eben zu Arzneimitteln hat, sein Wille ist zu respektieren. Also und die Meinung des Arztes darf nicht erhaben sein, aber nur wenige Menschen und wenige Ärzte handeln nach Paragraph 7. Also die Ärzte haben ja jetzt auch schon bemerkt, dass Menschen skeptisch werden Arzneimitteln gegenüber. Aber diese Angstmache ist natürlich eine Strategie, dass du keine Zeit hast, mehr drüber nachzudenken. Was Menschen schnell Medikamente nehmen, was die schnell Neuroleptika nehmen, was bei einmal nehmen Hirnschaden hinterlässt. Was Menschen sich für Herzoperationen entscheiden, obwohl das eigentlich absolut nicht gerechtfertigt ist. Also das sind immer diese Angstfaktoren. Und das ist mir an dieser Stelle auch nochmal ganz wichtig. Jeder hat die Zeit, runterzukommen, sich nochmal Gedanken zu machen. Diese Erkrankung hast du ja anscheinend schon eine ganze Weile, da kommt es nicht drauf an. Also sammel dich und fall nicht auf diesen auf diesen Angstfaktor rein. Und was ich an dieser Stelle wirklich auch nochmal sagen möchte und was unglaublich wichtig ist, glaube bitte keiner Prognose der konventionellen Medizin. Also diese Prognose, ja, das müssen wir jetzt am Rücken gleich operieren, weil wenn wir das jetzt nicht operieren, dann sind sie morgen querschnittsgelähmt. Das sind Geschichten, die hört ihr, das wisst ihr auch, hoch und runter und die Menschen zu Operationen veranlassen. Du kannst dir die gerne eine Diagnose anhören und die kann ja auch richtig sein, aber stell bitte die Prognose in Frage. Du musst die Prognose hinterfragen und eine Prognose der konventionellen Medizin beruht ja nur auf deren eigenen Erfahrungen und Statistiken. Und wenn du nicht über deinen Tellerrand schauen kannst und auch nicht über Alternativen nachdenken möchtest aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du einer ärztlichen Prognose nicht glauben. Du kannst dir gerne eine Diagnose anhören, aber die musst du auch in Frage stellen, weil es ist natürlich auch so, dass wenn du eben dieser Fachmediziner bist und dann neigst du natürlich dazu, Symptome, die du hörst, sehr schnell in deine spezielle Schublade zu stecken. Ich hatte gerade einen Mann, der hatte Herpesviren im Kopf, der hatte halt eine verwaschene Sprache, kam zum Neurologen und der packte ihn jetzt gleich in die MS-Schublade. Dann wurde der auf eine Kur an der Ostsee geschickt, um irgendwelches Muskeltraining zu machen. Der Mann war Mitte 40 und in diesen 4 Wochen haben sich die Herpesviren ausgebreitet in seinem Kopf und der Mann ist schwer behindert. Also, weißt du, es ist eben, wenn du zu einem Facharzt gehst, läufst du eben die Gefahr, dass du eben schubladenkonform behandelt wirst. Und und das geht sehr, sehr schnell, dass Menschen in falsche Schubladen kommen. Also ich hatte gerade auch einen Patienten, der war 2 Wochen in der Charité mit einem Verdacht auf Schlaganfall. Und das war am Ende nur eine Migräne. Das hat die Charité leider nicht festgestellt. Das haben wir in der Konsultation festgestellt. Also du kommst natürlich mit einem Symptom, wenn du als Arzt nicht fachübergreifend denkst, sondern dir einfach nur ein Symptom rauspickst, dann werden Menschen schnell in Schubladen gesteckt. Und das ist dann dieser riesige Angstfaktor, aus denen dann natürlich auch Fehlentscheidungen passieren. Also und selbst wenn die Diagnose jetzt richtig wäre, also ist ja eine Prognose, beruht ja nur auf der Statistik des Arztes. Und das ist im Endeffekt eine ärztliche Prognose zu glauben ist, also nimm an, die Temperatur heute ist 9 Grad und die Durchschnittstemperatur vielleicht für diese Stadt, wo ich gerade bin, die ist 18 Grad für diesen Monat. Also das sagt dir doch trotzdem nichts über die Temperatur aus und es sagt nichts darüber aus, ob du heute ein Kleid trägst mit kurzen Armen oder ob du einen Schirm mitnehmen sollst. Ne? Aber dein Arzt behauptet eben, Störsch, es ist 18 Grad, was aber nichts mit dem Hier und mit dem Jetzt zu tun hat und überhaupt nicht aussagekräftig ist. Und die Ursache praktisch über dieses schlechte Wissen auch über die Darm-Gehirn-Achse oder eben das lymphatische System, also über Regeneration generell, liegt tatsächlich in einer sehr, sehr schlechten medizinischen Ausbildung. Also in begrenztem Wissen und natürlich auch in sehr begrenzter Offenheit, den Körper verstehen zu wollen, also den Körper als Ganzes verstehen zu wollen. Wir haben uns Ärzte praktisch mit Inselbegabungen gezüchtet, von denen der eine das Gehirn behandelt, der andere die Psyche, der nächste den Darm, der andere dann wieder die Hormone und mit dem Unterleib gehst du dann wieder zu irgendjemanden anders. Ja, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum kennt sich ein Arzt denn mit dem Immunsystem nicht aus? Wenn das doch der wichtigste Abwehrmechanismus unseres Körpers ist, wieso kennt er sich nicht aus und gibt Antibiotika, Cortison und Psychopharmaka? Auf die Frage, warum er denkt, dass Ärzte bei der Vergabe von Medikamenten und beim Impfen so unkritisch sind, bringt es der junge Leipziger Kinderarzt Dr. André Braun auf den Punkt. Es wird im Studium eben heute auch noch selektiert, deshalb habe ich seine Meinung eingeholt. Bei der Zwischenprüfung nach 2 Jahren, dem Physikum, kommen nur die Ärzte weiter, die in Biochemie oder Pharmakologie gut abschneiden. Also dort werden praktisch junge Menschen, also im Idealfall sind es junge Studenten, nach 2 Jahren, die noch eigentlich unbefleckt und offen sein sollten, die werden hier schon gecastet. Also da ist schon der erste Selektionsmechanismus der Pharmaindustrie. Es kommen ganz sicher nicht die weiter, die gut zuhören können oder Empathie haben, so sagt Dr. Braun. Also Vorlesungen über Immunologie sind freiwillig und die meisten Studenten gehen da gar nicht hin. Man muss ja am Ende nur die Klausur schaffen, ob man da zur Immunologie-Vorlesung geht oder nicht, ist egal. Es ist eben nur ein Nebenfach. Ärzte kennen sich aus mit Immunologie, nur ganz begrenzt, da sie das nur lernen, um eben durch die Prüfung zu kommen. Und das war's dann. Originalton Dr. Braun. Von diesen nicht auszureichend ausgebildeten Ärzten, die die Tragweite der Darm-Gehirn-Achse, also des Immunsystems, überhaupt nicht verstanden haben, erwartest du jetzt eben Tipps zur Regeneration des Immunsystems. Dr. André Braun ist ein fantastischer Kinderarzt, der seine Doktorarbeit in Immunologie geschrieben hat. Und für mich wäre das eigentlich verpflichtend für jeden Kinderarzt. Also wirklich, wenn du schon eine Doktorarbeit schreibst, die über Immunologie. Weil hier fängt ja das Drama an. Wie willst du denn über das Impfen aufklären? Wie willst du denn erkennen, ob ein Kind ein schwaches Lymphsystem hat, wenn du überhaupt nicht weißt, welche Symptome gehören überhaupt ins Lymphsystem? Ihr werdet die Erfahrung auch gemacht haben. Da wird nur abgefragt, ob es gerade eine Erkältung hatte. Das ist doch nicht das lymphatische System. Wir haben so eine großartige Abwehrbarriere, die sich wirklich gegen alles wehrt. Und du fragst nur, ob es Schnupfen oder Husten hatte. Und dann impfst du. Das ist nicht ausreichend. Wie willst du das dann erkennen, wenn du da nicht ausgebildet bist? Also Dr. Braun sagt sehr richtig, wenn du das Immunsystem kennst, dann kannst du keine Medikamente verschreiben. Und dann kannst du auch nicht unkritisch impfen. Also der ist Mitbegründer dieses Vereins Mezis. Das heißt, das ist ein Verein von Ärzten, die sagen, mein Essen zahle ich selbst. Und er weist Pharmavertreter mit vorgefertigten Schreiben schon an der Praxistür ab. Und er sagt aber auch ganz ehrlich, also alleine bei einem Impfstoff verzichtet er da auf 20.000 Euro im Jahr. Bei einem Impfstoff. Also, und wir reden hier gerade von Kinderärzten. Da, wo die Wurzel für ein gesundes Leben, für ein gesundes oder ein krankes Kind gelegt wird. Ja? Viele Mediziner erkennen ja Störungen des Immunsystems nicht mal, wenn es irgendwie in Leuchtschrift auf der Stirn steht. Also weil sie das Immunsystem und dessen weitreichende und eben auch fachgreifende Symptomatik überhaupt nicht erkennen. Also aus purer Unwissenheit greift hier die Pharmafalle und bewirkt, dass unser Körper, der vor dem Arztbesuch vielleicht in Schieflage war oder der Körper deines Kindes, der nur in Schieflage war, das bewirkt jetzt, dass er völlig kippt. Zu meinen 21-Tage-Challenge holen wir Eltern vom Flughafen ab, die Kleinkinder auf ihren Armen tragen. Ja? Die liegen da auf den Armen wie Puppen, die Neuroleptika im toxischen Bereich bekommen, die einen gestandenen Mann umhauen würden. Und glaubt mir, es gibt keinerlei Rechtfertigung für diese Dosierung. Ihr glaubt nicht, was da draußen los ist, was ich hier jeden Tag sehe. Also, und deshalb verzeiht mir ein bisschen diese Wut, aber die braucht man auch ein bisschen, um sich aufzubäumen. Und auf die Frage der junge Eltern, 27 Jahre, die sitzen vor diesem Leipziger Neurologen, der als absoluter Spezialist gilt. Die sitzen da und weinen, ja, und fragen, warum ihr Kind eine derartig hohe Dosierung erhält, die im toxischen Bereich ist. Da sagt diese Koryphäe, ich habe meinem eigenen toxischen Bereich und rät den Eltern, eine Pflegestufe für das kleine Mädchen zu beantragen. Das ist ja, da es ja nun eine Wachstumsstörung hat und Entwicklungsstörung hat und sprechen wird es auch nicht lernen. Was zum Teufel ist da draußen los? Wie abgestumpft musst du als Mediziner sein, wenn du da noch schlafen kannst, ne? Wenn man das Leben einer so jungen Familie derart abgebrüht im Ansatz völlig zerstört. Ja, und nicht beginnt, über Alternativen nachzudenken. Seit Jahren ist man dem Immunsystem im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen oder wie in diesem Fall der kleinen Rosa, der Epilepsie auf der Spur. Ich habe es euch im ersten Teil erzählt, seit ungefähr 85, 86, 87 hat man diese Erkenntnisse. Und dann sitzt du da heute da und gibst wirklich Neuroleptika für Erwachsene einem kleinen 4-jährigen Mädchen. Die kleine Rosa begann noch während der 21-Tage-Challenge zu wachsen. Wir mussten wirklich neue Klamotten kaufen, weil sie so schnell gewachsen ist, dass die Eltern überhaupt nicht hinterherkamen mit der Kleidung. Also wir hatten alles nur zu kurze Sachen, die rannte immer mit zu kurzen Höschen durch die Gegend. Sie begann zu sprechen, sie entpuppte sich als echt. Die wurde eine Sprach- und Witzkanone. Ja, das hast du ja vorher gar nicht gehört. Das Kind war ja völlig gedimmt. Und sie ist heute medikamentenfrei. Also was du jetzt an dieser Geschichte schon im Ansatz hörst, traue keiner Prognose. Du kannst dir das gerne alles anhören, aber geh deinen eigenen Weg. Denn die kleine Rosa würde heute schwer behindert sein, wenn wir das so gelassen hätten, wie es war. Ihre Mutter sagt sogar, sie würde heute nicht mehr leben. Also die detaillierte Geschichte der kleinen Rosa erzähle ich euch später nochmal, weil das ist wirklich spannend. Ihre Mutter schreibt sie gerade nieder, weil ich hätte das gerne, dass ihr das aus ihrer Sicht hört. Also von mir nur so eine kurze Zusammenfassung, dass du siehst, dass eine Prognose, also mit der Prognose hätte sie heute eine Pflegestufe und wäre ein schwerbehindertes Kind. Oder die Geschichte zum Beispiel der Eglantina, die ist 15 Jahre. Und ist immer noch eine Kanone an Haltung. Also die Familie, die lebt in Frankfurt am Main. Und da gibt tatsächlich ein Geschichtslehrer in der Lehrekonferenz zu Protokoll, das müsst ihr euch mal reinziehen, dass Eglantina nur in Gruppen von 3 Schülern unauffällig ist. Und deshalb empfiehlt er namentlich das Medikament Risperdal. Das ist ein starkes Neuroleptikum. Also wie abgestumpft musst du auch als Lehrer sein, dass du das nicht merkst, dass du das noch schriftlich zu Protokoll gibst. Also und dann wurden die Eltern so unter Druck gesetzt, sich im Goethe-Klinikum Frankfurt am Main vorzustellen. Und was passiert? Sie kommen natürlich mit genau diesem Medikament da raus. Also da fragt man sich doch, also wie weit reichen die Arme der Pharmaindustrie? Werden hier denn schon Lehrer gecastet und machen da auch noch dankbar mit, damit die Kinder mit Haltung dann eben nicht so anstrengend sind. Also die Eltern stammen aus Serbien und die Mutter ist eine Löwin, was ihre Kinder betrifft und setzte praktisch die 4 Kinder ins Auto. Und die fuhren 2000 Kilometer, das musst du dir mal vorstellen, von Frankfurt bis zu mir nach Mallorca und standen einfach vor der Tür, weil die Mutter befürchtete, dass sie sonst keinen Therapieplatz bei mir bekommen würde. Was eine unfassbare Haltung. Ich feiere diese Familie immer noch hoch und runter. Der Vater ist Automechaniker und die Mutter eben Mutter. Aber das Wichtigste, ja, was diese Familie hat, sie nehmen eine Haltung für ihre Kinder ein und ergeben sich nicht einem System, das ihren Kindern schaden will. Ja. Diese Familie, die Familienmitglieder, die sind wirklich heute absolute Cracks, was das Wissen über die Darm-Gehirn-Achse betrifft. Ich sage euch ehrlich, gerade die Eltern sind in der deutschen Sprache nicht so perfekt wie mancher Neurologe. Aber ich glaube, sie wissen heute mehr. Und ich feiere diese Familie jeden Tag und wenn ich an sie denke, ja. Und auch immer mehr andere Forscher wie Biochemiker, Ärzte oder Stammzellenforscher, ne, oder Psychologen, auch Immunologen begeben sich eben immer weiter und immer wieder und immer mehrere auf das Gebiet der Forschung und weisen auf die großen Schwachstellen dieser konventionellen Medizin hin. Also dann wird natürlich auch Stress schnell als Ursache dahingesagt. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon gemerkt. Denn wenn der Arzt keine andere Diagnose erkennt, dann heißt es schnell, oh ja, das ist Stress. Aber was heißt denn das jetzt für dich? Ne? Also Menschen besitzen so 3 verschiedene Stresskategorien. Also zum ersten diesen körperlichen Stress, der so von Unfällen und Traumata und Verletzungen herrührt. Also zum zweiten so chemischen Stress, der so von Bakterien, Viren, Hormonen, falscher Ernährung, natürlich auch Medikamenten, Schwermetallen oder Blutzucker in Verbindung steht. Und zum dritten halt eben emotionalen Stress, ne, der von aktuellen und vergangenen psychischen Belastungen herrührt, aber auch von schädlichen Denkweisen und Verdrängungen zum Beispiel. Also es ist ein hübscher Cocktail, den wir da alle haben und es ist ein hübscher Cocktail, den auch schon Kinder haben, muss man sagen. Und da jetzt mit der Empfehlung, auch mach mal ein langes Wochenende und muss ein bisschen weniger Stress machen, ja, das ist ja nun nicht ausreichend, das haben wir alle schon gemerkt. Also bei Menschen aller Altersgruppen, auch eben bereits Kindern, die mich mit Störungen oder Erkrankungen konsultieren, sind alle 3 Kategorien wirklich vorhanden. In meinem Buch Alltagsautisten habe ich geschrieben, das ist das Prinzip der 3 Zitronen, also das hat mir mein alter Professor damals schon gelehrt, dass es eben wie beim Spielautomaten, bei einer Zitrone passiert eben noch nichts, bei einer zweiten Zitrone kommt schon heftig was dazu und du bist eben sozusagen in Erwartung. Und wenn die dritte Zitrone hinzukommt, dann scheppert es eben. Und wenn sie eine Verletzung in der Kindheit erlitten haben, also ihr Gehirn das eben noch nicht verarbeitet hat, sie das verdrängen, dann die Leute sich nicht gut ernähren und dann vielleicht noch einen stressigen Arbeitsplatz haben, na, da sind drei Zitronen schnell erreicht und viele haben halt 4, 5, 6. Und aber wenn sie auch nur 3 Zitronen zusammengesammelt haben, dann sind halt eben alle Quickfix-Maßnahmen nicht, die greifen nicht mehr. Die werden nicht mehr funktionieren. Irgendwas, was schnell und leicht Heilung erreicht, das kriegen wir da nicht mehr hin. Also dann haben wir es wirklich mit chronifizierten Stress zu tun. Das heißt, dein gesamtes Gehirn, deine gesamte Darm-Gehirn-Achse, dein System hat sich auf diesen Stresszustand eingestellt. Also bei Stress laufen die Herzwellen also nicht mehr kohärent. Also das ist nicht in so einer Wellenform, wo der Körper in der Lage ist, sich zu reparieren und zu wachsen. Die Herzwellen sind praktisch ganz wild gezackt, ungeordnet, chaotisch. Das kann man messen. Und das Gehirn passt sich eben diesem Chaos mit all seiner Chemie und Stresschemie an. Also wenn zum Beispiel Ärzte ein Organ transplantieren, dann geben sie dem Patienten genau diese Stresshormone. Und das heißt es praktisch, wenn wir jetzt sagen, wir fahren das Immunsystem runter. Also der Körper des Patienten wird derart unter Stress gesetzt, dass er das Organ, dieses neue Organ, was er jetzt bekommen soll, als Fremdkörper nicht mehr erkennt und das somit auch nicht abstoßen kann. Und das ist der Körperzustand, in dem sich viele Menschen über viele Jahre oder Jahrzehnte befinden. Also der Körper ist in einem Zustand, wo er Ablagerungen, mutierte Zellen, Tumore, gutartige, bösartige, Ablagerungen in der Schilddrüse, im Gehirn, Proteine nicht erkennt und sich auch nicht dagegen wehren kann, weil er einfach in dieser Stresschemie steckt. Und dieser Körperzustand ist eben so, als wenn ein Lebewesen und eben Mensch oder ein Tier oder irgendein Lebewesen in Gefahr ist, dann bedeutet das Stress für den Körper und seine Darm-Gehirn-Achse wird schlagartig lahmgelegt. Der Blutfluss wird von den inneren Organen abgezogen, also verstärkt das Herz, ne? Und das merkst du ja auch, das verstärkt dann, führt dann zu dieser herrlichen inneren Unruhe. Die Extremitäten werden mehr versorgt, also den Rest des Leg-Syndrom zum Beispiel ist, oder dieses Zucken in Armen, Beinen, Organen, Augen, nur in den Ohren nicht, führt eben daher, dass der ganze Blutfluss eben in diese Extremitäten geleitet wird, ne? Die ja eigentlich von unserer Geschichte her ist dieser Mechanismus dazu da, dass eben dieser Mechanismus dir helfen will, zu fliehen oder zu kämpfen. Na, und dieser Mechanismus ist sehr alt und hat sich eben bewährt. Also nimm das mal im Beispiel eines Tieres, das ist da eben auch nicht anders. In dem Moment eben, wo der, keine Ahnung, Hirsch oder Elch eben diesen Jäger wahrnimmt, ergreift er die Flucht, sein Überlebensinstinkt mobilisiert praktisch alle Energiereserven. Und der Stress führt seinen Organismus dann eben zu Höchstleistung. Ne? Er muss ja flüchten. Er hat jetzt keine Zeit, zur Toilette zu gehen. Der Elch wahrscheinlich sowieso nicht, aber er hat eben keine Zeit für Verdauung. Und du hast keine Zeit, zur Toilette zu gehen. Also deswegen fährt er das runter. Diese ganze Verdauung, diese ganze Darm-Gehirn-Achse steckt im Stau. Das Immunsystem funktioniert nicht, wenn du in diesem Stressmodus bist. Ne? Und der Hirsch ist auf der Flucht, der hat Angst, ausgeweidet zu werden. Deshalb funktioniert das alles nicht. Es steht. Unter Stressbedingungen wird praktisch ein Teil dieses vegetativen Nervensystems, also des Sympathikus, wird stark aktiviert und diese Überträgerstoffe, wie jetzt Noradrenalin, lähmt eben diesen Verdauungstrakt. Da ist praktisch diese aktivierenden Mechanismen in dieser gesamten Darm-Gehirn-Achse eben unterdrückt. Und somit werden Darmbewegungen und auch Sekretionen komplett runtergefahren. Und zusätzlich wird praktisch noch der Sympathikus aktiviert und der schüttet nur auch noch, weißt du, wenn du so schon heftigst in Unruhe bist, nun auch noch Adrenalin aus. Und das produziert die Nebenniere. Das heißt, die Nebenniere auch noch völlig überfordert und das bedeutet eben Stress. Ne? Also als erstes bedeutet eben Stress, der Körper ist im Widerstand. Das Blut ist erwärmt, kühlt sich nicht ab, ne? Weil die Nebenniere dieses Hormon überhaupt nicht zur Verfügung stellen kann, um diesen Vorgang zu stoppen. Also das bewirkt, dass der pH-Wert sehr hoch ist. Es bewirkt, dass du säurehaltiger wirst, die Vorstufe zur Entzündung. Es wird mehr Blut gepumpt, die Heilung zu unterstützen. Und der Körper pumpt und pumpt und pumpt und versucht, diese Schieflage eben auszugleichen. Ne? Schlechtes Essen, immer wiederkehrender Stress, Medikamente, alte Ablagerung, das kommt jetzt alles noch dazu. Ja? Und alles verletzt die Darminnenwand, die die Möglichkeit eigentlich hat zur Perforation. Und also Perforation bedeutet, also es sind so ganz kleine, feine Löcher in der Darmwand, die praktisch Giftstoffe austreten lassen, sonst würdest du komplett vergiften. Also das ist eine gute Funktion. Aber diese Giftstoffe gelangen dann in den Blutkreislauf. Ne? Und das hast du dann permanent. Also und das führt zu diesen Entzündungen. Und nun haben wir das gekippte System und die Krankheit beginnt. Und was dann eben schulmedizinisch oder in der konventionellen Medizin oft passiert, wir haben diese Entzündung und jetzt kommt dieses Antibiotikum dazu. Das ist aber eigentlich gar nicht die Ursache. Wenn das jetzt noch dazu kommt, ja, dann kippen wir komplett. Aber es reicht auch ohne das Antibiotikum, dass wir in Schieflage gelangen. Ne? Und eigentlich sollten wir ja ein intaktes Immunsystem haben, dessen Aufgabe es ja nun ist, den Körper genau jetzt zu regenerieren. Ne? Jetzt genau zu korrigieren. Und das ist aber offensichtlich unser größtes Problem. Ein intaktes Immunsystem haben wir eben nicht mehr. Leider kommt hier noch erschwerend hinzu, dass wir eben Ärzte haben, die dieses Immunsystem eben nicht ausreichend kennen und eben diese Warnsignale nicht kennen, runtermildern, wenn wir Glück haben, oder eben falsch behandeln oder eben ja in der falschen Fachrichtung eben behandeln. Ne? Also, dass die weltweite Forschung all unsere psychischen und neurologischen Erkrankungen mit dem Immunsystem eben in Verbindung bringt, das streitet ja zum Glück keiner mehr ab. Aber es gibt eben immer noch keine Lösung. Und deshalb ist es tatsächlich so, also dass leider dieser Unwissenheit über das lymphatische System, also dieser lymphatischen Unwissenheit, nun auch noch die Unwissenheit über die Genetik folgt. Und dann kommen ja gerne, die habt ihr sicher auch schon alle gehört, diese Sätze, ach ja, bei Ihnen ist es aber genetisch. Also und das bedeutet im Unterton immer so viel, als wäre das aussichtslos. Wir haben alle, so wie ihr da sitzt, die Möglichkeit, unsere Wahrnehmung auf die Welt und die Umwelt zu verändern. Wir sind nicht Opfer unserer Erbanlagen. Ja, jeder von uns ist der eigene Herr seiner eigenen genetischen Aktivität. Wir können alle auf die Genetik Einfluss nehmen und können sie verändern. Also gib nicht die Macht ab, dich selbst zu bestimmen. Man darf keinem ärztlichen Rat befolgen, insofern der Sinn macht, natürlich schon, aber man darf das nicht, nur weil da so eine Autoritätsperson vor dir sitzt. Ja? Stell in Frage, hinterfrage, sonst wirst du einfach zweimal zum Opfer. Und das darfst du nicht werden. Also der Biochemiker David Hamilton, also den ich sehr mag, arbeitete für große Pharmaunternehmen, die Krebsmedikamente herstellen. Und seine Hauptaufgabe war, Medikamente zu testen. Und das machte er auch Tag für Tag und stellte sich dann doch irgendwann die Frage, warum eine weitaus höhere Prozentzahl der Testpersonen, ja, mit wirklich überleg, ne, mit heftigsten Krebserkrankungen besser auf Placebos anschlugen. Und er stellte sich dann tatsächlich die Frage, gibt es da noch was anderes? Was ruft denn diese Gesundung hervor? Was ist da draußen los, was gut ausgebildete Mediziner nicht schaffen und auch schlecht ausgebildete Mediziner anscheinend nicht schaffen. Was führt denn diese Heilung hervor? Und er ist irre und sagte dann immer, what's happened? Can we change illness to wellness? And yes, we can change illness to wellness. Dazu müssen wir aber praktisch Methoden in Frage stellen. Ne? Wir müssen hinterfragen. Wir müssen die Erfahrungen von Menschen uns anhören. Wir können nicht nur praktisch uns als Autoritätsperson dahinstellen und sagen, ja, ich weiß jetzt hier mehr, du weißt gar nichts, weißt du. Du musst dir anhören, was die Menschen da draußen zu sagen haben. Was hat denn praktisch eine Heilung hervorgerufen? Dieses weit verbreitete Desinteresse von Medizinern eben an dieser erfolgreichen, an den erfolgreichen Rückgang von Erkrankungen. Also was haben Patienten praktisch eigenständig unternommen, ne? Und das ist ja immer außerhalb der konventionellen Medizin. Was hat der Patient an Bemühungen unternommen, um in spontane Heilung zu gehen? Das ist ein blöder Begriff, finde ich, ne? Also weil er ja immer so ein bisschen suggeriert, dass das irgendwie spontan und so einfach so dass das einfach spontan und von alleine passiert ist. Und das ist es ja nicht. Der Patient hat ja aktiv und mit Haltung und mit Absicht etwas herbeigeführt. Und diese Krankheitsfälle, die sind eigentlich, sind die unerforscht, weil sie nicht dokumentiert werden, weil Ärzte nicht fragen, was hast denn du da gemacht? Die belächeln das und mildern das ja mal ab, aber also manchmal finden sie es auch gut, das muss man sagen. Sie sagen, Mensch, ich bin froh, dass du als Patient da was gemacht hast und dass es dir besser geht, aber das ist praktisch, dass er sich's anhört und praktisch in seine eigene so interne Statistik, ich sage immer oft, ich habe so eine interne Statistik, die fällt bei mir immer, also was haben Menschen unternommen? Also ich sehe schnell so Gemeinsamkeiten. Ich denke, Mensch, wenn jetzt 20 Patienten das gemacht haben und es hat diese Veränderung herbeigeführt. Mein Gott, da muss doch da irgendwas dran sein. Also diesen Forschergeist musst du haben als Mediziner. Und dann kannst du auch über deinen Tellerrand hinwegschauen. Ne? Dann wirst du Gemeinsamkeiten finden und dann wirst du Dinge finden, wo du sagst, wow, hier ist doch irgendwas, was diese Menschen unternehmen können und was eben ausgeprägte Störungen zu Regenerationen führt. Ja? Und aber eins ist eben klar, es sind Umstellung, also was diese Menschen, was meine jahrelange Forschung, ne, und an der Gemeinsamkeit, ne, von Erkrankungen und in Heilung gehen und Regeneration von Organen mit sich bringt. Es waren immer radikale Umstellungen. Ich sag dir ganz ehrlich, so ich mach mal ein bisschen hier oder ich mach mal ein bisschen da, das reicht nicht mehr. Wenn eine Erkrankung da ist und du hast 3 Zitronen zusammen, dann musst du sagen, stopp. Also der Weg, der mich in diese Krankheit geführt hat, war ja ganz augenscheinlich nicht richtig. Also muss ich schauen, was kann ich unternehmen? Und das muss immer mit Haltung und absolut sein. Und das sind die fantastischen 7. Also das sind die 7 Dinge. Es gibt ganz viele Dinge, die Menschen unternommen haben. Es gibt wirklich ganz viele Gemeinsamkeiten. Ich kann dir da bestimmt 100 nennen, was Menschen unternommen haben. Aber es gibt 7, die absolut wichtig sind. Und es gibt 7, mit denen ich Menschen in eine Genesung, in eine Regeneration führe. Und das sind die fantastischen 7. Und als allererstes steht ein wichtiger Punkt. Du musst die Verantwortung für die Gesundung übernehmen. Du kannst es nicht mehr abgeben. Du musst sagen, ich habe hier die Verantwortung. Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Ich verändere mich jetzt. Der zweite Punkt ist wirklich eine radikale Umstellung von Ernährung. Also und dazu gehört ein Wissen über die Darmgehirnachse. Das reicht nicht, dass du sagst, ach, ich mache jetzt mal ein bisschen vegan und dann mache ich ein bisschen vegetarisch und dann lasse ich mal ein bisschen weg. Es gehört auch ein Wissen dazu, welche Baustellen braucht der Körper. Es gibt Lebensmittel, die praktisch zu einer Veränderung in dem Genschalter führen, die du brauchst, praktisch, dass der Genschalter umschalten kann von krank auf gesund. Das gibt ein paar Lebensmittel, die musst du wissen, die du brauchst. Sonst führen alle Unternehmungen eben nicht zum Erfolg. Der dritte Punkt ist, du musst Kräuter nehmen. Also alle Menschen nehmen Kräuter. Jetzt haben wir leider in Deutschland ein Kräuterwissen, das verloren gegangen ist und wir haben einfach zu einfache Kräuter. Das weißt du selber. Also von den Kräutern, die wir benutzen, da kannst du auch von manchen 2 Liter trinken, das wird auch nicht helfen. Deshalb sind die Kräuter, die ich erforscht habe, sind viele chinesische Kräuter, weil ich habe einfach schon alleine 2 Jahre Pharmakologie in China studiert. Ein unfassbares Wissen, was ich dir weitergebe, wo wir einfach sagen, es gibt Kräuter, die musst du nehmen und die führen einfach ganz zielgesichert zum Erfolg. Und der vierte Punkt ist wirklich Verdrängung aufzugeben, zu sagen, nee, red dir das jetzt nicht alles schön, das haben wir gelernt, ne? Wir haben ja in der Kindheit gelernt, ach, das ist ja alles nicht so schlimm, da kannst du deinen Kopf noch unter den Arm nehmen und kannst du trotzdem in die Schule gehen, sondern wirklich Verdrängung aufgeben, hingucken, wo sind die Symptome, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Der fünfte Punkt ist wirklich einer Intuition zu folgen. Das ist schön dahingesagt. Wenn du praktisch nur in deiner rationalen Seite bist, in deinem Beruf, das eben auch so machst und wirklich sagst, ich bin hier nur am Planen, um dieses Konstrukt Familie im Laufen zu halten. Ja, wo ist die Intuition? Wie soll ich das machen? Wie soll ich einer Intuition folgen, wenn du nur in der rationalen Seite bist? Da gehört ein Wissen über die intuitive Seite dazu. Ja, wirklich zu sagen, das macht sie. Wir brauchen bestimmte Hormone, dass wir da Zugriff drauf haben. Die kommen alle aus dem Dünndarm und die kannst du auch mit Ernährung und mit bestimmten Verhalten, und es gibt auch Übungen dafür, wirklich aktivieren. Und es gehört einfach auch dieses Wissen dazu, dass die Intuition eben auf dein Gehirn und auch auf die Rationalität zurückgreift. Also Intuition ist ja nicht nur aus dem Blauen raus zu entscheiden, hoch, da brauche ich heute mal das, sondern es ist einfach ein Wissen und das bringe ich dir bei. Und Punkt 6 ist, positive Emotionen zu verstärken, wirklich zu sagen, ich aktiviere meine positive Emotion, aber nicht nur überspielen, sondern eben auch, wir müssen aus der Zelle die negative Information eliminieren. Das ist was ganz Elementares für mich, um eine positive Emotion zu verstärken. Die negative Zellinformation praktisch rauszunehmen. Und das bringe ich dir bei. Und die siebte ist, wirklich Absichten im Leben zu haben. Nicht dazustehen zu sagen, ach, jetzt ist ja alles so furchtbar und ich stehe hier auf der Stelle und drehe mich im Kreis und stehe auf der Stelle und sage, ach, da würde ich gerne hin und hier. Nein, sondern zu sagen, ich habe die Absicht, da ist ein Ziel und da laufen wir hin. Und das wirklich zu formulieren und dass du diese Kraft wieder hast, diese Lebensenergie, also die wirklich aus der Niere, aus der Nebenniere, die mit Hormonen zu tun hat. Ja? Also, weißt du, das heißt, für mich gibt es überhaupt kein Alter, aber man kann innerlich altern. Ich habe Patienten, die sind 17 und die sind innerlich schon alt. Sondern zu sagen, die Niere, wir brauchen diese Hormone, wir brauchen diese Lebensenergie, wir brauchen diese Kraft, um die Absicht zu formulieren. Das ist Punkt 7. Also ich wiederhole es dir nochmal. Zum ersten, Verantwortung für die Gesundung übernehmen. Zum zweiten, eine radikale Umstellung der Ernährung, aber mit Wissen. Die dritte, Kräuter nehmen, aber bitte gezielt. Die vierte, Verdrängung aufgeben. Die fünfte, einer Intuition folgen. Die sechste, positive Emotionen verstärken, indem wir auch eine negative Zellinformation eliminieren. Und die siebte, Absichten im Leben zu haben, aber Kraft dafür zu bekommen. Das ist das Grundprinzip praktisch meiner Arbeit und meiner Arbeit auch mit Menschen. Also diese fantastischen sieben mit Menschen umzusetzen, ja, indem ich ihre Genesungsprozesse praktisch begleite und anleite. Also deshalb sind die Erfahrungen, die du praktisch hier in diesem Podcast findest, ja, jahrzehntelange Beobachtung, also auch Frage stellen, ne? In Frage stellen, ne? Lücken aufdecken, Verbindungen wiederherstellen, ne? Verknüpfen, Aufklärung, Haltung für Menschen einnehmen, ne? Also, und dann Methoden vieler Länder und vieler andere Methoden beleuchten und wirklich Elemente rausnehmen, wo du siehst, das ist wichtig, dass wir es verknüpfen, weil wir da eben eine Wissenslücke haben, eben Wissenslücken ausgleichen. Und du wirst mit diesem Podcast lernen, diese sieben Punkte anzuwenden und eine Regeneration deiner eigenen persönlichen Darm-Gehirn-Achse einzuleiten. Und was die konventionelle Medizin nicht kann, können andere Medizinen seit vielen tausend Jahren. Aber ohne das Wissen auch der konventionellen Medizin wäre ich heute auch nicht so weit, wie ich bin. Also es ist wichtig, das zu verbinden. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Du bist ein ganz individueller Mensch. Es gibt nicht gut und es gibt nicht böse. Und wenn der eine das macht, dann macht er das. Und wenn es ihm gut tut, tut es ihm gut. Und du machst das. Also ich finde, es gibt da nicht, wir können uns nicht in Schubladen packen, sondern es ist dein Weg, dein individueller Weg, den du gehst. Und das immer mit Respekt vor Menschen, vor anderen Kulturen. Ein Respekt vor Gesundung und das immer mit Offenheit. Du brauchst wirklich eine Offenheit, um diesen Körper zu regenerieren und eben diese vielen Erkenntnisse zu einem großen Kunstwerk, so gesunder Körper oder regenerierter Körper, zu verbinden, ne? Und das praktisch umzusetzen, damit wir wirklich eine stabile Basis schaffen. Ja? Was bedeutet all das? Was bedeutet das, unsere Organe zu regenerieren? Was bedeutet es, eine gestörte Leber zu haben, aber und jetzt auch eine gesunde, unsere Darm-Gehirn-Achse wieder und das lymphatische System in so einen tollen Zustand zu bringen. Ich sage euch, das ist so ein Geschenk. Und Wenn das nicht der Fall ist, sind alle Maßnahmen wie Intuition folgen und positives Denken oder Absichten erklären, ne? Das ist alles so mühsam und das merkt ihr doch auch, ne? Also dieses, das ist jeder Schritt ist mühsam, wenn die Organe eben nicht gleich greifen und diese Zellinformation nicht gleich greift, ja? Also wenn wir diese Darm-Gehirn-Achse regenerieren, dann bleibt so psychisch ein kleines Häufchen über. Das ist aber nicht viel. Wir psychologisieren immer viel zu viel und es ist so eine körperliche Basis, die da nicht in Ordnung ist. Wenn auf der Darm-Gehirn-Achse, ja, wenn keine Hormone produziert werden wie Dopamin und Serotonin, also wenn diese Transportfahrzeuge, wenn die im Stau stehen, dann nützt nichts positives Denken, dann ist das alles nur falsch und nur gespielt, weißt du, dann, wenn du die Hormone nicht abrufen kannst, dann funktioniert es nicht, dann kann deine Nebenniere keine Hormone produzieren, die für den Ausgleich sorgen. Wie willst du denn das Oxytocin, ja, dass das ganze lymphatische System aktiviert, das Killerzellen auf den Weg schickt, dass sich gegen jeden Tumor, gegen jede mutierte Zelle wehren kann. Wenn du das nicht abrufen kannst, dann ist der Körper nicht gesund. Wenn deine Darm-Gehirn-Achse praktisch das gesamte enterische System, Fehlermeldung, das nennt man negative Marker, also die noch aus der Kindheit stammen und das kann durch Musik, durch Gerüche, durch irgendeinen Geschmack, durch irgendetwas, was du siehst, ruft das Gehirn das ab und du reagierst fremdgesteuert, ja, so wie beim ersten Mal. Und du überreagierst und du kommst das nicht in den Griff. Du bist dann in so einer Wutspirale und du willst dich so nicht sehen, aber es passiert. Jede Zelle hat sich drauf eingestellt. Und das kriegst du nicht weg Yoga, das kriegst du nicht weg meditiert, das kriegst du nicht weg Qigong und schon gar nicht weg vegan. Und das ganze System schlägt einfach an. Und das müssen wir rausbekommen. Wir müssen diese Zellinformationen aus dem Körper bekommen. Also wenn du 3 Zitronen zusammen hast, dann greifen keine schnellen Methoden mehr und du brauchst ein komplexes Wissen über diesen Körper. Und das kriegst du nicht, wenn du von einem Facharzt zum anderen rennst, weil du es dann eben nicht verbindest. Du musst ein komplexes Wissen über deinen Körper zu bekommen, ne? Also warum reagiert er so und warum? Und welche Nahrungsmittel verursachen was und welche Nahrungsmittel kann ich gezielt zur Regeneration einsetzen? Und das ist nicht kompliziert, ja? Irgendwelchen hippen Trends folgen, das reicht aber einfach nicht aus und das ist nicht auf Dauer der Erfolg und das weißt du auch. Also allein die Ernährung umzustellen, das reicht nicht. Kindheit alleine aufzuarbeiten, die Erfahrung habt ihr alle schon gemacht, es ist nicht ausreichend. Wir fallen wieder zurück. Also Unmengen Bücher mit so blumigen Titeln, die habt ihr alle auch in eurem Regal. Es reicht nicht. Also Yoga, ja, bei dem einfach alle Organe einfach so durchgearbeitet werden, das ist nicht ausreichend. Meditation bei einer gestörten Darm-Gehirn-Achse, es gibt genug Studien darüber, das richtet Schaden an. Yoga und Meditation ist ganz klasse, ich gebe euch da recht. Aber wir müssen als erstes die körperliche Basis dafür herstellen. Dann ist das auch viel einfacher. Dann kannst du auch Yoga und Meditation viel machtvoller einsetzen. Nur Kräuter nehmen reicht auch nicht. Nahrungsergänzungsmittel nehmen, das ist obendrein noch schädlich. Also und Intuition folgen, wirst du sagen, ja, wie geht das nochmal? Also du benötigst ein komplexes Wissen über diesen Körper. Und das nicht nur in der Theorie. Also und das wird uns nicht beigebracht. Was jedoch nicht bedeutet, dass wir das nicht lernen können. Du musst praktisch zum Universalgelehrten deiner eigenen Darm-Gehirn-Achse werden. Und wir müssen praktisch diese fantastischen 7 erforschen. Und in der nächsten Episode machen wir eben genau das. Da fangen wir an eben mit der Darm-Gehirn-Achse, ne? Also mit dieser ganzen Frage, was ist praktisch die Darm-Gehirn-Achse? Wie kann ich eine Veränderung herleiten? Da geht's los wirklich mit der radikalen Praxis, ne? Mit absolut, was kann ich machen? Was kann ich umsetzen? Was bedeutet Darm-Gehirn-Achse? Und wir fangen jetzt wirklich an, jede Woche wirklich Veränderungen einzuleiten. Also stell dich drauf ein. Die nächste Episode wird die Darm-Gehirn-Achse in der Anwendung. Ne? Also wie erkennst du und wie kannst du dieses geniale Regenerationssystem praktisch deines Körpers praktisch wieder, wie kannst du es wieder anwenden und wie kannst du wieder selber darauf zurückgreifen. Und also ihr Lieben, wie beim ersten Mal auch gesagt, wenn was ist, wenn ihr Störungen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Antworten haben wollt und nicht warten wollt bis zum nächsten Podcast, schreib mir info@alltagsautisten.de. Wir finden eine Lösung. Wir finden eine Lösung für jedes Problem. Schreibt mir. Bis dahin, bis nächste Woche. Alles Liebe und bleibt dran. Eure Katharine. Bye bye, bis nächste Woche.